Hallo, liebe ZuhörerInnen von einem Podcast für ein Ei. Mein Name ist wie immer Maria Feltum und es ist immer noch zu Gast seit einem Monat, Quatsch, der Ali von der Bildungsinitiative. Also für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, spult am besten nochmal zurück, weil da macht das alles viel, viel mehr Sinn, was wir jetzt besprechen. Aber wir fangen einfach nochmal an. Ali, stell dich einfach nochmal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit einem Monat jetzt hier gefangen. Ja, ich bin der Ali aus Hanau, bin Gründungsmitglied der Bildungsinitiative Ferhat Unvar und der aktuelle Projektkoordinator. Und genau, wer die erste Folge nicht abgecheckt hat, ich denke, sehr empfehlenswert, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann macht das auch, der Zusammenhang macht dann auf jeden Fall viel Sinn und ich freue mich auf die zweite Folge.
Genau, dass wir jetzt irgendwie wieder eine gute Verbindung quasi zur ersten Folge bekommen. Erzähl einfach noch mal kurz, wie kam es zu der Gründung der Bildungsinitiative? Vielleicht auch so ein bisschen aus der organisatorischen Sicht, was für Schritte sind da passiert? Was ist einfach passiert von diesem Ereignis zu dem Tag, wo wir sagen könnten, okay, wir haben jetzt diese Organisation, wir haben diese Bildungsinitiative und jetzt geht's richtig los?
Ja, also in der ersten Folge haben wir, glaube ich, da sehr ausgiebig drüber gesprochen. Aber ja, so Grund für die Gründung war der rechtsterroristische Anschlag hier in Hanau vom 19. Februar 2020. Genau, an dem 9 Menschen hier in Hanau ihr Leben verloren haben. Und einer von ihnen war Ferhat Unvar, ein Kindheitsfreund von mir. Und ja, für uns war dann klar, dass wir in Gedenken an Ferhat noch mal was machen möchten. Und Serpil wollte den bildungspolitischen Weg einschlagen, um ja, bei jungen Menschen für Aufklärung und Sensibilisierung zu sorgen. Auch als Hintergrund, Ferhat hat in der Schulzeit teilweise auch sehr extreme rassistische Erfahrungen gemacht. Und das war so ein bisschen auch der Grund zu sagen, okay, wir gehen den bildungspolitischen Weg, auch die Erfahrungen, die Serpil als Mutter gemacht hat in Bezug auf Institution Schule. Und ja, was hat dazu gehört? Ja, erstmal die Idee natürlich. Das ist immer ausschlaggebend zu wissen, okay, was will man genau machen? Anfangs war es natürlich, ich will nicht sagen schwammig, aber wir wussten, okay, wir wollen für junge Menschen da sein und Präventivarbeit leisten und zukunftsorientiert arbeiten. Das heißt, wir wollen langfristig in der Gesellschaft einfach was verändern. Und für uns ist Bildung der beste Weg, um gegen Rassismus ankämpfen zu können. Da genau aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, einfach zukunftsorientiert zu sein und die Gesellschaft langfristig über mehrere Jahre hinweg zu verändern, indem dann halt genau diese Aufklärung und Sensibilisierung stattfindet. Ja, und was immer dazu gehört, um eine Initiative zu gründen, sind natürlich finanzielle Mittel, um das erstmal an Land zu bringen. Also wir sind alle ehrenamtlich dabei, aber brauchen beispielsweise Räumlichkeiten, wo wir dann unsere Arbeit durchführen können. Und so haben wir uns dann in Berlin, waren wir beim Resilienzfestival, wo wir von den Angehörigen des Halle-Anschlags eingeladen wurden, um uns zu vernetzen. Und dort haben wir dann die ersten Gespräche mit Serpil gemeinsam mit den ersten Stiftungen geführt, und wo der Name dann auch entstanden ist, wo wir uns dann auch einen Plan gemacht haben, okay, was wollen wir machen, was sollen die Grundpfeiler sein und was brauchen wir alles dafür. Und die Stiftungen haben uns gut geholfen, um erstmal durchstarten zu können. Und dann haben wir natürlich Leute gebraucht. Ja, das ist meine Sache, ne? Eine Bildungsinitiative lebt, unsere lebt von Ehrenamt und deswegen haben wir viele Menschen gebraucht, die das für die Sache machen. Und für Serpil war es klar, sie will das hauptsächlich mit dem Freundeskreis von Ferhat Unvar machen, die dann weitere junge Menschen aus Hanau und aus der Umgebung mobilisieren können. Und das haben wir gemacht. Also wir haben dann alle Freunde von Ferhat kontaktiert und gesagt, hey, wir sind zwar jetzt alle wütend nach dem Anschlag und jetzt haben wir eine Möglichkeit alle, um ein Ablassventil zu haben, und haben alle mobilisiert. Und ja, jetzt sind wir mittlerweile etwas über ein Jahr alt und haben in einem Jahr sehr viel gemacht tatsächlich, haben auch ein gewisses Standing mittlerweile in der Gesellschaft, Man kennt uns, man weiß von unserer Arbeit. Genau, da werden wir bestimmt dann gleich noch weiter über unsere Arbeit explizit reden.
Genau. Deswegen war es ja auch, glaube ich, so ein ganz gutes Match auch mit uns als Aktion Oskar Hilft, weil ja auch unser Ansatz immer dieses ist, dieses Bildung und Nachhaltigkeit von Projekten und eben auch für junge Menschen. Deswegen hat es auch für uns damals so gut gepasst und war es halt komplett klar, okay, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was bei uns auf der Liste ganz, ganz oben steht und war natürlich auch super, super happy, dass das jetzt so geklappt hat und dass wir auch zum Beispiel mit diesem Podcast und mit verschiedenen Projekten, die wir ja auch noch irgendwie zusammen in Angriff nehmen wollten oder geplant haben, dass wir da auch diese Bildungsarbeit irgendwie machen und sind da auch super, super happy, dass wir das zusammen machen können. Und du hast es ja schon gesagt, euer Einsatzort ist hauptsächlich die Schule. Und auch gerade für mich, als jetzt jemand, der auch im Kontext Schule arbeitet, ist das natürlich auch ein total, total spannendes und wichtiges Thema. Und du hast es ja auch schon angesprochen, dass auch Ferhat zum Beispiel sehr, sehr krasse Rassismuserfahrungen in der Schule gemacht hat. Und wir haben ja auch in der ersten Folge auch ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig es das ist, die Sachen zu benennen. Und ich denke, da können wir jetzt auch anknüpfen mit der Frage, wie äußert sich denn Rassismus im Kontext Schule? Vielleicht auch mit einem konkreten Beispiel, wenn du das hast, weil es natürlich dann auch für Menschen, die solche Erfahrungen nicht machen, weil sie eben als weiße Menschen gesehen werden, das irgendwo greifbarer zu machen.
Ja, da geht es dann natürlich auch um diverse Diskriminierungsformen, die man auch in der Institution Schule erfahren kann. Die hat Ferhat erfahren, die habe ich auch ich in meiner Schulzeit erfahren. Das sind dann auch Dinge wie das beispielsweise rassistische Erfahrungen oder Diskriminierung, die man dann erfährt als Schülerin, dass die auch da nicht benannt werden, beziehungsweise dass dagegen halt auch nichts unternommen wird. Also ich erfahre beispielsweise von LehrerInnen, von SchülerInnen, MitschülerInnen erfahre ich Rassismus oder werde diskriminiert. Was passiert? Was ist der nächste Schritt? Das ist immer das, was so ein bisschen gefehlt hat. Wie wird das thematisiert? Wo kann ich hingehen? Was wird dagegen unternommen? Und da geht es dann auch um Konsequenzen. Weil Ferhat hat beispielsweise an seiner Schule von bestimmten LehrerInnen sehr extreme rassistische Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen. Was gibt es dann für Konsequenzen für die Lehrkraft, weil er diese Äußerung getätigt hat? Das ist auch immer etwas, was fehlt. Auch zu meiner Schulzeit, wenn ein konkretes Beispiel ist, wir hatten eine Mitschülerin, die ein Hijab getragen hat, ein Kopftuch, und aus religiösen Gründen beispielsweise nicht am Schwimmunterricht teilnehmen wollte, durfte. Und diese Schülerin wurde wirklich jede Woche vor dem Schwimmbad von einer bestimmten Lehrkraft bis ins kleinste Detail fertig gemacht. Also da ging es dann wirklich um sehr rassistische Äußerungen. Und wenn wir das damals angesprochen haben und gesagt haben, hey, was du ihr gerade sagst, das geht nicht klar, das ist verletzend, das ist rassistisch, dann hat man uns schnell zu verstehen gegeben, dass wir das lieber belassen sollten und dass es dann sonst Konsequenzen auch für uns geben kann. Und das ist immer so das, was alltäglich war. Wir haben Rassismus erfahren, man hat nichts dagegen unternommen, man hat uns auch schnell zu verstehen gegeben, dass es auch Konsequenzen für uns geben kann, wenn wir das weiter thematisieren. Und da war auch so eine gewisse Art von Opfer-Täter-Umkehr dann auch wieder da, ne? Das sind so Dinge, die man erfahren hat. Oder da geht es dann auch um Dinge wie, dass man, und ob man will oder nicht, aber Schulbenotung hat dann auch wieder ein bisschen was mit Sympathie zu tun, auch wenn viele LehrerInnen das dann gerne nicht zugeben möchten, aber spiegelt sich das dann auch wieder. Und man hat das Gefühl, okay, eigentlich habe ich besser gearbeitet als jemand anderes, aber ich werde einfach schlechter benotet. Und ich kriege gar nicht die Möglichkeit, wirklich eine bessere Note zu bekommen, einfach vielleicht aus den Gründen. Und das sind halt Dinge, mit denen man auch dann sich auseinandersetzen muss, ob man will oder nicht. Die Chancengleichheit, die ist einfach, glaube ich, an vielen Punkten einfach nicht gegeben. Es ist natürlich jetzt falsch zu sagen, dass man alle in einen Topf schmeißen kann und das ist überall so, das auf keinen Fall. Das hat uns auch die Arbeit in der Bildungsinitiative zu tun. Wir sind mit sehr vielen LehrerInnen deutschlandweit gut vernetzt, die sagen, ey, wir finden eure Arbeit cool und auch wir wollen an der Schule eigentlich dieses was dagegen tun. Aber da geht es dann wieder um tiefgreifendere Probleme oder Hintergründe. Es wird halt beispielsweise in der pädagogischen Ausbildung von LehrerInnen wird das nicht weitergegeben. Rassismus, Antirassismus oder eine Sensibilisierung dafür ist kein Pflichtmodul. Wenn du Glück hast, ist es ein Wahlmodul. Und generell, dass Rassismus oder Antirassismus in dem Fall in der Schule thematisiert wird, ob im Geschichtsunterricht, ob man da vielleicht über die Kontinuität rechter Gewalt berichtet, das war bei mir in der Schulzeit nicht der Fall. Und mein kleiner Bruder geht aktuell immer noch zur Schule und bei ihm ist es auch nicht der Fall. So, das, was ich damals vermittelt bekommen habe und was er aktuell immer noch vermittelt bekommt, ist Ende des Zweiten Weltkriegs, Adolf Hitler ist tot, es gibt keinen Nationalsozialismus mehr, Friede, Freude, Eierkuchen, die Bösen wurden alle zur Rechenschaft gezogen, das war's. Aber was ist danach passiert? Ja, NSU. Und das zeigt uns dann auch die Stadtgesellschaft hier in Hanau. Wir hatten sehr viele junge Menschen, die vor dem 19. Februar nicht wussten, was ist überhaupt NSU. Und das ist dann halt für mich ein Armutszeugnis. Wenn man als junger Mensch nicht aufgeklärt wurde in der Schule, was ist das überhaupt? Was ist da passiert? Wieso beschäftigt dieses Thema uns heute immer noch? Und das sind halt die Dinge, die gefehlt haben. Wir haben es ja auch in der Folge davor eigentlich ganz gut thematisiert. Unsere Schule hat halt immer gedacht, okay, wir haben einen Banner, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das heißt, wir haben eine Zertifizierung, dass wir keinen Rassismus an der Schule haben, aber damit ist es nicht getan. Zumal es keine Schule ohne Rassismus geben kann. Solange es den Rassismus in der Gesellschaft gibt, wird es auch Rassismus in der Institution Schule geben. Vielmehr müsste es, wenn, dann heißen Schule gegen Rassismus. Das ist ein anderes Thema. Aber es muss halt mehr getan werden, als nur zu sagen, wir haben einen Banner. Oder wir haben ein Image, was ordentlich poliert ist und was man nach außen tragen kann. Und da muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, da hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt auch einiges getan. Dieses Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage Projekt ist nicht nur ein Banner mittlerweile, sondern man musste auch gewisse Hürden erfüllen und Voraussetzungen erfüllen, um diesen Titel überhaupt bekommen zu können. Und vor allem auch an Schulen, an meiner alten Schule beispielsweise, wir hatten wirklich nur diesen Banner. Und wenn ich jetzt Workshops an der Schule gebe, an der ich früher mein Abitur gemacht habe, dann sehe ich auch, es gibt jetzt AG-Strukturen, SchülerInnen werden mit einbezogen, es gibt Projekte und das sind Dinge, das ist ein guter Anfang auf jeden Fall. Und mir ist auch bewusst, dass es mit dem 19. Februar an vielen Punkten zu tun hat hier in Hanau, dass die Schulen erst durch den 19. Februar darauf aufmerksam geworden sind, beziehungsweise gesagt haben, wir müssen jetzt da was gegen dieses Problem tun. Aber es muss halt noch mehr getan werden. Es ist ein Anfang. Es wäre natürlich traurig gewesen, wenn sich bis heute gar nichts getan hätte. Es hat sich auf jeden Fall was getan. Und jetzt muss ich auf jeden Fall noch viel mehr tun. Dass unsere Workshops, wir als Bildungsinitiative haben das Rad nicht neu erfunden. Wir sind nicht die Einzigen, die Workshops geben. Es gibt sehr viele Initiativen und Organisationen, die das vorher schon gemacht haben, die schon immer antirassistische Bildungsarbeit angeboten haben. Jetzt muss man aber auch diese Angebote einfach wahrnehmen, beziehungsweise zur Pflicht machen, dass es selbstverständlich ist, dass eine Initiative antirassistische Bildungsarbeit in der Schule macht. Und es ist auf jeden Fall ein langer Weg noch, bis das selbstverständlich ist. Aber wir als Bildungsinitiative geben unser Bestes und geben unsere Workshops deutschlandweit, das heißt reisen auch durch das Land, und versuchen es allen anzubieten, die auch einen Workshop bei uns anfragen.
Ja, total, total gut. Und du sagst es auch gerade zum Beispiel, der LehrerInnen-Ausbildung spielt sehr wenig Rolle. Also ich selber studiere zum Beispiel Sozialpädagogik. Da spielt das eine Rolle. Aber vor meinem Studium habe ich viele Dinge auch gar nicht gewusst. Also kleines Insight, ich habe mich jetzt die letzten Wochen für einen Vortrag an der Uni mit dem Thema Alltagsrassismus zum Beispiel beschäftigt. Und da ging es auch um ganz, ganz viele Punkte, von denen ich vorher, wenn ich mich nicht damit beschäftigt hätte oder beschäftigen hätte müssen für diese Prüfungsleistung, die ich gar nicht so gewusst hätte oder wahrgenommen hätte, die aber total, total wichtig gewesen wären, das auch schon früher zu thematisieren eben. Das ist halt Rassismus halt auch in unserer Gesellschaft eben auch eine strukturierende Größe irgendwo ist und dass zum Beispiel auch Alltagsrassismus ja auch durch Leute ausgeübt wird, die das gar nicht bewusst wollen, die zum Beispiel sich eigentlich integrativ verhalten wollen, die sich zum Beispiel als Linke oder als Liberale sehen, aber halt immer wieder auch in diese Strukturen reintappen, weil es halt eben so gesellschaftlich irgendwo so normal ist. Und wenn ich doch zum Beispiel dran denke, dann kann ich gerade mal erzählen, also ich arbeite als Pädagogin auch im Kontext Schule und relativ zu Beginn meiner Ausbildung habe ich eine Ferienbetreuung in einer Grundschule geleitet und die Schülerinnen, es waren Schülerinnen, es waren nur Mädchen in meiner Gruppe, die haben total, total gerne Märchen gehört. Und ich habe dann halt immer Märchen angemacht und da lief ein Märchen, es war die Prinzessin auf der Erbse und ich kannte das quasi so aus meiner Kindheit, so ein ganz gutes Märchen, mach es jetzt mal an, das Hörspiel. Und da wurden so rassistische Stereotype reproduziert und ich habe das in dem Moment gemerkt, aber ich selber hatte mit meinen 20 Jahren oder 19 Jahren, wie alt ich da war, ich habe es dann einfach laufen gelassen. Also okay, wenn ich es jetzt ausmache, dann muss ich das jetzt thematisieren und ich weiß jetzt gerade gar nicht wie. Das sind irgendwie gerade 8-jährige Mädchen. Wie mache ich das jetzt irgendwie? Da war ich nur drauf vorbereitet. Ich habe die ältere Erzieherin, die mit mir in der Gruppe war, so, das ist schon ziemlich krass, was da gesagt wird. Und sie so, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Und irgendwie, es war so ganz komisch. Und es war zum Beispiel ein POC-Mädchen in der Gruppe. Und ich dachte mir, oh Gott, wenn die das jetzt registriert hat, dann erinnert die sich jetzt ihren Lebtag dran, wie die dämliche Frau Feltum dieses furchtbare Hörspiel angemacht hatte und dass das total schlimm war. Und da denke ich heute noch so, so oft dran. Und da, oh Gott, du hättest eigentlich irgendwas sagen müssen, aber ich hatte in dem Moment nicht die Sprache, nicht die Mittel, nicht den Mut, das kindgerecht zu machen. Ne? Eine Lehre habe ich daraus gezogen, ich werde nie wieder irgendeinen Film, irgendein Hörspiel anmachen, was ich nicht vorher gegengecheckt habe, weil das war so schlimm. Es waren, glaube ich, die angespanntesten 20 Minuten meines Berufslebens bis dahin, wo ich sage, okay. Ja, war doof irgendwie in dem Moment, war auch doof von mir, aber ich hatte auch in dem Moment gar nicht die Mittel dazu und wäre total, total dankbar gewesen, hätte ich eine Person gehabt, mit der ich das nachher hätte reflektieren können oder mit der ich das vorher schon mal besprochen hätte. War auf jeden Fall eine Lehre, zeigt aber auch, wie wichtig das ist und dass man halt leider in der unserer heutigen Gesellschaft auch super, super schnell in solche Situationen reingeraten kann, obwohl man eigentlich mit einem total reinen und guten Herzen das gemacht hat, ne?
Ja, das ist
Deswegen.
halt immer, ne? Absicht ist halt nicht immer Wirkung. Und
Ja.
das Ding ist halt, viele Dinge, alltägliche Dinge auch. Also es ist einem gar nicht bewusst, dass bestimmte Dinge einfach rassistisch sind.
Ja.
Das ist halt immer Ding. Also im Sportunterricht haben wir damals auch immer, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, haben wir auch immer gespielt. Und eigentlich der Gedanke oder der Hintergrund daran ist eigentlich auch total rassistisch und voll fehl am Platz. Oder dass Bildungsmaterialien in der Schule teilweise sehr rassistisch sind und veraltet sind, das ist auch ein Thema, ne? Und da muss man halt gucken, dass erstmal, ja, man muss, es muss halt einem erstmal bewusst werden.
Ja, zum Beispiel auch bei diesem Spiel Wer hat Angst vor Schwarzmann. Also ich selbst habe da als Kind niemals an eine Person mit dunkler
Ja.
Hautfarbe gedacht. Ich habe so, ich
Ja.
weiß nicht, ob du den Film kennst, Momo und die grauen Männer. Ich habe an solche Leute gedacht, die halt irgendwie so
Ja.
dunkel angezogen sind, so mit diesem unschuldigen Kindergedanken. Aber dass das vielleicht ein Kind, was vielleicht eine dunkle Hautfarbe hat, das ganz, ganz anders assoziiert, ist ja gar nicht klar. Und dass es auch ganz, ganz anders gemeint war. Das ist ja als Kind ja
Ich glaube,
manchmal so.
es macht auch unterbewusst viel mit einem,
Ja,
glaube ich.
ja, ja.
Also selbst wenn man den Gedanken da gerade gar nicht hat,
Ja.
aber unterbewusst macht das viel. Vor allem auch Medien als vierte Gewalt
Ja.
machen ja auch sehr viel unterbewusst und sorgen dann so langfristig dazu, dass die Gesellschaft sich einfach in gewissen Punkten spalten muss oder spaltet auch.
Ja.
Und viele Dinge passieren einfach unterbewusst und das hat auch sehr viel mit Medienkonsum zu tun oder Dinge, die einfach passieren oder eigentlich einen rassistischen oder diskriminierenden Hintergrund haben, aber wo das einem gar nicht bewusst ist. Für viele war das damals einfach nur ein Spiel, was man gerne gespielt hat, aber man muss sich der Situation erstmal bewusst werden
Ja.
und dann dafür halt einfach Gehör schaffen, beziehungsweise das dann anderen auch vermitteln. Aber genau, Absicht ist halt nicht immer Wirkung. Manchmal hat man das. Es ist nicht der Grund. Also es ist nicht meine Absicht, was ich damit erreichen will. Aber es kommt halt immer dann darauf an, wie kommt es bei anderen an. Und sobald man sich das halt einmal verinnerlicht, macht man wahrscheinlich nicht dieselben Fehler. Aber Das ist es halt, ne? Es passiert halt sehr viel unterbewusst und das muss einem auch dann bewusst werden.
Ja, das sind, wie du auch sagst, das sind oft auch so diese unterbewussten Bilder im Kopf. Es fängt ja schon auch an mit solchen Fragen wie, wo kommst du zum Beispiel wirklich her? Das ist eine Frage, die kann ich ja nur stellen, wenn ich unterbewusst ein Bild in meinem Kopf habe, wie
Genau.
jetzt jemand aussieht, der von hier kommt. Und
Genau.
wenn man dann gefragt wird, so ganz direkt, ja, wie sieht denn jetzt jemand aus, der aus Deutschland kommt, dann werden sich die wenigsten Leute dann hinstellen und sagen, ja, die sind blond und blauäugig. Das sagen ja dann die
Genau.
wenigsten Leute, aber das
Ja.
Bild im Kopf ist da und am Beispiel auch unterbewusst dieses Bild, ja, wie sieht denn ein Rassist aus? Dann haben wir sofort Bilder im Kopf von einem Skinhead oder von einem, ja, irgendwie so einem Arbeitslosen, am besten irgendwie auch noch aus Ostdeutschland und wenig Bildungshintergrund. Das sind so diese Bilder, die man unbewusst im Kopf hat, aber dass es eben uns alle betrifft, dass wir auch alle in so einer Denkstruktur irgendwo groß geworden sind und diesem System positioniert und davon profitieren, mehr oder weniger. Das hat auch ganz, ganz viel, glaube ich, mit Selbsteinsicht irgendwo zu tun, ne? Das ist ziemlich krass auf jeden Fall.
Ja, Rechtsextreme tragen heute auch Anzug und Krawatte. Deswegen so die Bilder, die man im Kopf hat, sind halt Dinge, die man einfach auch, vieles hat man einfach unterbewusst aufgeschnappt, aber die Realität sieht dann nur ein bisschen anders aus. Oder das, was Medien vermittelt haben, wie ein Terrorist auszusehen hat. Da könnte man wahrscheinlich auch für das, was Medien transportieren, könnte man auch ein Bild von mir benutzen. Aber ich bin alles andere als ein Terrorist. Aber das ist das, was Medien jahrelang versucht haben zu vermitteln. Ein Terrorist trägt Vollbart, sieht so und so
Ja.
aus, guckt grimmig und was weiß ich. Das ist so das, was man vermittelt hat.
Ja.
Und das vieles unterbewusst, aber vieles auch proaktiv. Also
Ja.
wenn ich mir verschiedene Spiegelcover angucke, wie da Terroristen dargestellt werden, Islamisten dargestellt werden. Dann denke ich mir, okay, also dann scheint ja jeder, die zweite hier in Hanau muss ja ein Terrorist sein. Also das
Ja.
sind halt die Dinge. Vieles unterbewusst, aber vieles auch natürlich gewollt und proaktiv. Und da die Medien haben da auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel beigetragen zu.
Ja, man sieht ja auch zum Beispiel auch wie Medien, zum Beispiel auch das Thema, wie das thematisiert wird. Also Rassismus wird ja gefühlt zum Beispiel erst dann thematisiert, wenn eben so krasse, gewalttätige Sachen passieren. Sei es jetzt der Anschlag in Hanau, sei es Menschen, die Unterkünfte, wo geflüchtete Menschenleben irgendwie attackiert haben. Dann sprechen wir über Rassismus. Das ist aber nur eine Spielweise von Rassismus ist, und zwar die hässlichste und krasseste, die es gibt, aber dass es ja schon viel, viel früher anfängt mit diesen Bildern, die wir alle unterbewusst im Kopf haben, was ja auch ein Stück weit, auch so ein Stück weit menschliche Natur ist, dass man sich halt gerne Dinge einfach macht, dass man unterbewusst diese Bilder hat, gerade wenn Sachen super, super komplex sind, vereinfacht halt unser Gehirn, aber dass es ja damit schon anfängt, das wird, glaube ich, ganz, ganz wenig thematisiert.
Ja.
Das führt ja vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen dahin, zur weiterführenden Frage, ja, was sind denn dann eure Ziele von dieser Initiative? Was ist denn da die Idee dahinter?
Ja, also wie gesagt, im Groben geht es um Aufklärung und Sensibilisierung rund um das Thema Rassismus, Antirassismus. Und da, wie gesagt, weil wir genau darüber, also wir haben jetzt über Medien geredet und hätten da stundenlang noch drüber reden können. Da geht es einfach da auch eine Aufklärung, Sensibilisierung. Und auch das Bewusstsein machen, ist dann auch sehr, sehr breit gefächert. Also wir gehen an Schulen, stehen dann vor SchülerInnen, vor einer Schulklasse und haben dann verschiedene Workshop-Konzepte, die wir anbieten können. Es geht immer um Antirassismus, aber auch da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die man thematisieren kann. Du kannst natürlich über Rassismus und Diskriminierung als Ganzes reden. Du kannst aber auch explizite Themen ja, durchführen, wo es beispielsweise um rassistischen Sprachgebrauch geht. Und wo man dann auch einfach Leuten klar machen muss, warum ist dieses Wort rassistisch? Warum darf man dieses Wort nicht benutzen? Und warum reicht es beispielsweise nicht aus zu sagen, ich kenne aber jemanden aus dieser Minderheitengruppe, für ihn ist dieses Wort okay, er sagt, für ihn ist das okay, es ist nicht rassistisch, also muss es doch für alle dann nicht rassistisch sein. Warum das halt nicht ausreicht. Und oder wenn wir beispielsweise über Medien reden, vor allem in Zeiten von Social Media, ein Workshop-Konzept, was sehr oft bei uns angefragt wird, was wir dann neu konzipiert haben, weil die Anfrage einfach sehr hoch war, ist rassistische Berichterstattung in den Medien. Und in Bezug dann nochmal auf Social Media. Und da kann man dann beispielsweise sehr gute Vergleiche ziehen zu der Berichterstattung zu den NSU-Morden und zu den Morden hier in Hanau. Damals hat man bei den NSU-Morden beispielsweise von Dönermorden geredet, obwohl von den 10 Opfern 2 im Dönerladen gearbeitet haben. Hier in Hanau hat die Bild dann versucht, von Shisha-Morden zu reden, obwohl von den 9 Opfern einer in der Shisha-Bar erschossen wurde und der zweite große Anschlagsort, die Arena-Bar, immer noch keine Shisha-Bar ist, aber teilweise in einigen Medien heute immer noch als Shisha-Bar abgestempelt wird. Und das sind halt die Dinge, die wir versuchen bewusst zu machen. Und dann auch die Vergleiche zu ziehen und zu sagen, dass es nicht klar geht. Und das haben wir ja hier in Hanau genau gemacht. Wir haben ja versucht zu sagen, okay, die Medien versuchen gerade wieder dieselben Fehler zu machen und wieder für eine Verunmenschlichung der Opfer zu sorgen. Und wir haben dann direkt klar gemacht, diesen Fehler lassen wir nicht nochmal zu. Wir können hier nicht von Shisha-Morden reden. Das sind 9 Menschen, die alle eine andere Vergangenheit haben, die erstmal aus unserer Gesellschaft kommen, aus der Mitte unserer Gesellschaft, Teil dieser Gesellschaft waren und dass es einfach 9 Menschen waren. Und die dann in so einen Begriff zusammenzuordnen und zu sagen, Shisha-Morde, das geht nicht klar. Das hat man damals bei den NSU-Morden versucht. Erst 2011 wurde dieser Begriff zum Unwort des Jahres gewählt, erst 2011. Und wir haben hier in Hanau dann schnell klar gemacht, dass das nicht mehr möglich ist. Und das ist beispielsweise ein Workshop-Konzept, was wir anbieten. Und wir gehen halt immer zu zweit in Workshops. Wir haben immer eine Bildungsreferentin oder einen Bildungsreferenten aus unserem Pool an BildungsreferentInnen, der diese Arbeit im besten Fall schon sehr lange macht und diese fachliche Expertise mitnehmen kann, schon sehr lange in der antirassistischen Bildungsarbeit tätig war. Und die zweite Person ist immer eine junge Person aus unserer Initiative, die erstmal aus der betroffenen Perspektive reden kann, aber dann auch die fachliche Expertise mitnehmen kann, weil jeder von unseren jungen Leuten, der einen Workshop gibt, hat eine Demokratietrainerin Ausbildung bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt genossen. Das heißt, wir haben alle gelernt, was ist ein Workshop überhaupt? Und das grenzt dann wieder, also hat wieder die Verknüpfung zum ersten Teil des Podcasts. Wir sind halt in diese Arbeit reingerutscht und von unseren jungen Leuten, Ehrenamtlichen, haben fast alle diese Arbeit vorher nicht gemacht. Und deswegen mussten wir erstmal lernen, was ist denn ein Workshop? Und wie kann ich einen Workshop interaktiv gestalten? Welche Methoden kann ich benutzen? Welche Themen kann ich als Workshop-Konzept nehmen? Wie konzipiere ich überhaupt einen Workshop? Wie kann ich einen Workshop 3 Stunden lang führen, ohne dass die SchülerInnen sagen, hey, das ist mir zu langweilig. Weil wir kommen dann nicht an die Schule und sind dann 3 Stunden vor Ort und die Schüler hören uns 3 Stunden zu. Also wie gesagt, unsere Workshops werden interaktiv gestaltet. Das heißt, wir stehen dann nicht vorne vor den SchülerInnen und reden 3 Stunden und die müssen uns 3 Stunden zuhören, wo die Aufmerksamkeit nach 10 Minuten dann wahrscheinlich weg wäre, sondern wir versuchen gemeinsam interaktiv mit der Schulklasse, mit den SchülerInnen an das Thema heranzugehen und uns gemeinsam was herausarbeiten. Und das ist das, was wir tun, sodass sich am Ende jeder etwas mitnehmen kann aus diesem Workshop und sagen kann, das habe ich gelernt. Und da geht es auch viel darum, dass wir auch die SchülerInnen reden lassen. Das ist auch immer ein Thema, ne? Deswegen ist bei unseren Workshops, möchten wir die LehrerInnen nicht dabei haben, was nicht bedeutet, dass wir für LehrerInnen keine Konzepte anbieten werden. Jetzt, wo wir unsere Räumlichkeiten offiziell eröffnet sind, wird es hier vor Ort Sensibilisierungsworkshops speziell für LehrerInnen geben. Aber in den Workshops vor Ort möchten wir einen bewertungsfreien Raum schaffen, damit sich SchülerInnen wohlfühlen und ihre Meinung frei äußern können, ohne das Gefühl zu haben, was ist, wenn mein Lehrer das jetzt nicht gut findet, was ich sage. Und am Ende macht sich das in der Note bemerkbar oder es gibt Ärger. Das sind Dinge, die es immer geben kann. Und damit es dann auch in dem Workshop um die SchülerInnen geht, dass der Fokus dann auch da ist. Und das ist etwas, was wir machen. Deswegen sagen wir, wir wollen die SchülerInnen, die LehrerInnen nicht dabei haben. Aber sie haben dann ein Vorgespräch mit LehrerInnen und ein Nachgespräch. Und unsere Arbeit lebt nicht davon, dass wir sagen, wir kommen zu euch und sind dann weg nach 3 Stunden, sondern dass man lange in Kontakt ist, dass man irgendwann wiederkommt in dieselbe Klasse und dann ein anderes Thema bespricht beispielsweise. Und ja, das machen wir. Unsere Workshops gehen 3 Stunden, das heißt 4 Unterrichtseinheiten. Bisher kamen unsere Workshops sehr gut an, zumal die Nachfrage einfach sehr hoch ist. Also man muss ehrlich sagen, wir gehen in den Anfragen auch unter. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da und jetzt geht es darum einfach, dass wir da ein Angebot schaffen können und dann auch genau mit den Themen und Konzepten, die gerade benötigt werden oder angefragt werden.
Und an welche Schulform richtet ihr euch da? Ist das jetzt speziell nur für die weiterführende Schule oder genau, wer sind da eure Zielgruppen?
Also die Zielgruppe, aktuell nehmen wir so 6. Klasse bis 11. Klasse, das ist so unsere Zielgruppe, haben aber in Zukunft vor, noch früher anzusetzen, weil vor allem Rassismus kann auch, also wird wahrscheinlich auch sehr oft, im Elternhaus weitergegeben. Also das, was du quasi lernst, was du von deinen Eltern weitergegeben bekommst, das zeichnet sich dann in der Schule auch wieder, beziehungsweise kann sich da dann verfestigen. Und deswegen versuchen wir früher anzusetzen. Wir arbeiten gerade an einem Konzept, um an Grundschulen gehen zu können. Und dann haben wir auch vor, irgendwann quasi ErzieherInnen mit einzubeziehen und da zu gucken, wie man kooperieren kann, wo der Bedarf ist, wo man ansetzen kann. Aber aktuell ist unsere Zielgruppe quasi 6. bis 11. Klasse. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man Ausnahmen machen kann. Aber wenn man beispielsweise sagt, wir wollen an die Grundschule gehen, beziehungsweise mit LehrerInnen aus der Grundschule reden und zusammenarbeiten, da darf man halt den pädagogischen Aspekt nicht vergessen. Und dafür müssen dann halt auch ExpertInnen bereitgestellt werden, die dann genau da weiterhelfen können. Und da dessen sind wir uns bewusst, dass nicht jeder an eine Grundschule gehen kann und nur aus der betroffenen Perspektive reden kann, vor allem, weil man mit sehr jungen Kindern noch zu tun hat. Und da muss man dann halt auch die ExpertInnen bereitstellen, damit es auch Sinn macht. Und das sind Dinge, die für dieses Jahr anstehen endlich, wo jetzt unsere Räumlichkeiten endlich offen sind. Seit unserem Jahrestag, seit dem 14. November letzten Jahres, haben wir die Räume offiziell geöffnet. Es wird demnächst auch Büro- und Öffnungszeiten geben, wo man auch quasi immer hier vorbeikommen kann, wo auch SchülerInnen hier vorbeikommen, weil das ist immer auch eine Sache, die wir in den Workshops am Ende dann anbieten, zu sagen, wir sind zwar jetzt hierher gekommen, aber ihr könnt jederzeit zu uns kommen. Es ist ein Raum für euch, es ist euer Raum, wo ihr euch wohlfühlen könnt, wo ihr über Dinge reden könnt, über die ihr vielleicht gerade in der Klasse nicht reden wolltet, an dem Workshop, an dem wir bei euch waren. Das gibt es ja auch, viele trauen sich ja viele Dinge auch gar nicht zu sagen. Und da muss man dann auch einen Raum für danach schaffen, dass man sagt, kommt zu uns, das ist euer Raum, ihr könnt euch hier aufhalten, ihr könnt aktiv werden bei uns, ihr könnt ein Teil der Bildungsinitiative werden. Und das ist das, was wir versuchen ranzubringen.
Ja, also da habt ihr auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Ideen und ganz, ganz viele Punkte. Aber ich denke, dass auch die Erkenntnis auch total, total richtig, dass natürlich unterschiedliche Schulformen, unterschiedliche Altersgruppen natürlich ganz, ganz verschiedene Bedarfe haben. Aber spannend. Ich denke auch, desto früher man ansetzen kann, desto leichter ist es ja auch noch, solche Denkstrukturen zu durchbrechen. Braucht man natürlich spezielles pädagogisches Werkzeug. Aber man muss ja auch noch Ziele haben. Ne? Das ist ja auch irgendwo ein Teil davon, dass man immer noch weiter Ideen hat. Genau. Wie sind denn dann so die Reaktionen von den LehrerInnen, von den SchülerInnen, wenn ihr an diese Schulen geht? Was kommt da so euch entgegen und wie verändert sich das vielleicht auch vom Vorher zum Nachher? Vielleicht da mal so ein kleine Erfahrungsberichte gerne.
Also es lässt sich tatsächlich nicht vermeiden, dass die Workshops sehr oft emotional werden, vor allem, weil man halt dann auch mit diesem Thema konfrontiert wird, beziehungsweise auch vielleicht das erste Mal über dieses Thema sprechen kann in der Schule, für viele, die dann ihre Erfahrung auch am eigenen Leib spüren. Und da versuchen wir dann halt auch, den Leuten zur Seite zu stehen und zu sagen, dass es halt immer ein Nachgespräch geben kann. Aber das ist quasi das, was tatsächlich immer der Fall ist, muss ich sagen. Also vor allem, weil immer eine junge Person aus der Bildungsinitiative dabei ist, dann auch in diesem Peer-to-Peer-Prinzip von jungen Leuten zu jungen Leuten sprechen kann und sagen kann, hey, ich habe dasselbe durchgemacht, was du gerade durchmachst, oder mache es teilweise auch aktuell noch durch, dass man einfach ihnen das Gefühl gibt, wir sind einer von euch. Und wir haben etwas Schreckliches erlebt und viele von unseren jungen Leuten waren mit Ferhat befreundet und teilweise auch mit anderen Opfern aus Hanau. Und das wissen die Leute halt und nehmen das dann halt auch genau so wahr und wissen, hier ist gerade jemand vor mir, der hat seinen Freund verloren vor einiger Zeit durch Rassismus entstehen kann, dass Rassismus dann halt auch irgendwann Leben nimmt. Aber er ist halt irgendwie aus dieser Sache rausgekommen, beziehungsweise versucht jetzt für uns da zu sein und versucht einfach etwas Positives zu machen. Und Deswegen wird es halt sehr, sehr oft sehr emotional, muss ich sagen. Und in den Workshops, an denen ich teilgenommen habe, habe ich immer nur Dankbarkeit erfahren. Also sowohl von jungen Menschen, die Rassismus und Diskriminierung am eigenen Leib spüren, als auch von SchülerInnen, die noch keine Erfahrung machen. Aber dass man da eine gewisse Art von Dankbarkeit hat und sagt, dass die Sensibilisierung einfach stattgefunden hat und dass man das Gefühl hat, okay, mir wurde jetzt hier deutlich, warum wir alle was gegen dieses Problem tun müssen, fernab davon, ob wir diese Erfahrung machen oder nicht. Aber dass man speziell dann auch für junge Menschen, die diese Erfahrung machen, dann auch einfach da ist und sagt, es gibt jetzt etwas in deiner Nähe. Und selbst wenn wir bundesweit unterwegs sind, dass man sagt, ihr könnt uns kontaktieren und wir sind vernetzt und können dann Leute vor Ort euch vorschlagen, wo ihr euch hinwenden könnt und sagen könnt, da könnt ihr hingehen und da bekommt ihr Hilfe. Das gehört auch immer dazu. Und wir haben ja auch ein Workshop-Konzept zum 19. Februar explizit. Das ist ein Workshop, womit wir angefangen haben. Der ist dann tatsächlich fernab von der Emotionalität auch sehr hart, einfach auch zu wissen, nochmal gesagt zu bekommen, was ist da genau passiert, welche Fehler wurden gemacht. Das ist ein Workshop tatsächlich, der auch sehr hart ist durchzuführen, muss ich sagen. Also wenn ich den immer durchführen muss, ist das für mich auch immer hart, weil ich dann nochmal mich zurückerinnern muss, was da genau passiert ist, wie der Tag für mich war, aber auch einfach, es ist halt einfach schwere Kost so, ne? Und das merkt man den SchülerInnen auch an. Und genau da muss man dann besonders vorsichtig sein und besonders planen, vorausschauend sein und gucken, dass man das in so einem Rahmen gestalten kann, dass es nicht zu viel ist für die Person und dass man oft Pausen einsetzt und ja, dass es dann auch von diesem Interaktiven lebt und dass man versucht, wenn man merkt, okay, es ist gerade sehr hart für die SchülerInnen, dann versucht die SchülerInnen irgendwie zum Lachen zu bringen, damit die ja einfach aus dieser Situation so ein bisschen dann auch entfliehen können und sagen können, es ist gerade zwar sehr hart für mich, das alles zu hören, aber da dann auch nochmal so ein bisschen eine gewisse Art von Lockerheit auch nochmal reinbringen zu können und klarzumachen, das sind Themen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, weil sie einfach allgegenwärtig sind und die Realität sind.
Und quasi zu dem Prozess, ihr werdet dann wahrscheinlich von den KlassenlehrerInnen bzw. von SchulleiterInnen eingeladen. Ich hatte gerade so die Frage im Kopf, wenn es gerade darum geht, dass sich Lehrkräfte bewusst oder unbewusst rassistisch verhalten, sind das dann überhaupt die richtigen Lehrkräfte, die euch einladen, die diesen Workshop bräuchten? Ist das dieses Konzept so Preaching to the Choir, so dieses, weißt du, was ich meine? Das ist gerade noch so ein
Ja.
bisschen konfus in meinem Kopf, diese Frage, das kam mir gerade so als Gedanke, ne?
Ja, man muss sich halt fragen, welche LehrerInnen kommen denn auf uns zu? Und das sind meistens LehrerInnen, die schon sensibel sind mit dem Thema oder die zumindest auch die Bereitschaft haben, sich zu sensibilisieren. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, wie kommen wir an die LehrerInnen ran, die sagen, das interessiert mich nicht und ich habe mein Gedankengut vielleicht oder meine Äußerungen, die ich tätige und ich bleibe dabei. Da muss man halt gucken, wie man an diese Leute rankommt. Und da geht es dann darum, nicht nur zu sagen, wir warten jetzt, bis uns Leute anschreiben, sondern dass wir einfach proaktiv werden und sagen, wir gehen auf die Schulen zu. Und das haben wir hier in Hanau an fast jeder Schule gemacht. Dass wir gesagt haben, wir als Bildungsinitiative haben natürlich mehrere Mails rausgeschickt, mehrfach Post rausgeschickt, mehrfach vorbeigegangen und gesagt, wir wollen einen Termin haben mit der Schulleitung, mit LehrerInnen, dass man sich einfach zusammensetzt und einfach denen nochmal klar macht, warum man das wahrnehmen muss, beziehungsweise auch einfach mal klar zu machen, dass wir existieren und was unser Angebot überhaupt ist und was wir anbieten können. Und da ist diese Proaktivität sehr wichtig, dass wir auf die Leute zugehen und sagen, wir leben nicht nur davon, von dem, von den Leuten, die auf uns zukommen und sowieso uns anfragen und solidarisch sind, sondern auch einfach zu sagen, ihr müsst euch jetzt einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Also ihr seid eine Hanauer Schule beispielsweise. Und die Bildungsinitiative Ferhat Unvar hat, ob ihr wollt oder nicht, was mit eurer Schule zu tun. Vor allem, weil viele der Opfer waren auf Hanauer Schulen hier. Und da muss es dann eine Art von Zusammenarbeit geben. Und genau, viele kommen selbst auf uns zu. Wir haben auch einige Hanauer Schulen, die bisher noch keine Workshops von der Bildungsinitiative genossen haben. Und da muss man dann auch klar machen, ja, dass wir existieren einmal und dass man die auch wahrnehmen sollte und dann auch gute Gründe geben, warum, obwohl es eigentlich genug gute Gründe gibt, warum man die wahrnehmen sollte, aber dann auch nochmal auf die Leute zuzugehen. Und da ist dann auch die Finanzierungsfrage manchmal, weil unsere Workshops sind honorarbasiert. Also wir müssen auch so ein bisschen auch von diesem Mitleidsgedanken rauskommen und sagen, ah, das sind Betroffene, dass die überhaupt das machen dürfen, reicht schon. Also man muss die Leute auch für die Arbeit honorieren, die sie machen, vor allem wenn sie ehrenamtlich dabei sind. Und das ist für viele auch noch nicht selbstverständlich, dass man sagt, wir bezahlen für so einen Workshop. Für viele ist es also alleine, dass wir denen Raum dafür geben, dass sie das machen dürfen, das muss doch schon wohl genug sein. Aber damit ist es nicht getan. Aber auch da gibt es Wege. Das Projekt Demokratie Leben beispielsweise bezahlt alle, beziehungsweise hat einen Topf zur Verfügung gestellt, an den sie Schulen wenden können, aus dem sie greifen dürfen und sagen können, dadurch finanzieren wir einen Workshop von der Bildungsinitiative an unserer Schule. Das heißt, auch da gibt es Wege und Möglichkeiten und es lebt dann halt einfach von der Zusammenarbeit, von den Absprachen und da ist dann viel natürlich, die Leute kommen eher auf uns zu und das ist sehr oft passiert oder wir gehen proaktiv an die Leute, zu den LehrerInnen, zur Schulleitung, an die Schulen und versuchen da auf uns aufmerksam zu machen und da einfach eine Zusammenarbeit anzuregen, möchte ich sagen.
Ja, genau, das heißt, schon so ein bisschen durch. Also, bin gerade so leer, sorry.
Kein Problem, sehr lange heute.
Ja, ich versuche gerade eine schöne Überleitung zu finden, wie wir da hinkommen, was eure Visionen für die Zukunft sind. Okay. Ich habe was. Also, genau, das heißt, ihr habt jetzt diese ganzen Schulen, ihr setzt euch mega, mega dafür ein, dass möglichst viele von diesen Workshops profitieren können, dass das irgendwo stattfindet. Ihr macht es ja aus einem bestimmten Grund auch. Was ist denn da so diese Vision für die Zukunft? Wo seht ihr das Projekt? Wo seht ihr die Gesellschaft? Wo seht ihr Schule in hoffentlich nicht allzu entfernter Zukunft?
Also wir haben natürlich auch, ich sag mal, höhere Ziele, die wir erreichen wollen. Das sind natürlich Dinge wie beispielsweise, dass auch Bildungsmaterialien neu konzipiert werden. Und das ist, hurra, hurra, auch eine unserer Ziele für dieses Jahr. Wir werden mit der Bildung, mit der, nee, nicht mit der Bildungsstätte Anne Frank, sondern mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus Berlin, werden wir dieses Jahr gemeinsam Bildungsmaterialien neu gestalten, konzipieren und auch digitalisieren und das den Schulen zur Verfügung stellen. Das sind natürlich dann Visionen, beziehungsweise wo man dann auch tiefgreifender für Veränderungen sorgen kann und dann auch veraltete Strukturen und fest verankerte Strukturen so ein bisschen aufbrechen kann und da so ein bisschen frischen Wind, beziehungsweise frischen Wind kann man da nicht sagen, sondern das, was einfach allgegenwärtig ist, auch einfach thematisieren kann. Ja, also unsere Workshops werden wir immer bundesweit anbieten. Wir wollen einfach dafür sorgen, dass so viele Schulen wie möglich einfach, dass denen einfach bewusst ist, okay, wir brauchen diese Workshops. Aber dann auch von diesem Gedanken wegzukommen, dass solche Bildungsinitiativen wie unsere oder Organisationen, die antirassistische Bildungsarbeit machen, also wir sind keine Feuerwehr. Und das denken, glaube ich, viele Schulen und LehrerInnen, dass man sagt, oh, jetzt hatten wir einen Schüler gehabt, der hat einem anderen Schüler was sehr Rassistisches gesagt und jetzt rufen wir die Bildungsinitiative, weil wir haben keine Zeit dafür oder keine Lust, uns damit auseinanderzusetzen. Jetzt rufen wir die kommen mal für 3 Stunden hierher und dann hat sich das auch gelegt. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen Präventivarbeit leisten und wollen vorher schon an die Schulen kommen, mit SchülerInnen in Kontakt treten, damit es zu solchen Situationen erst gar nicht kommen kann. Und das versuchen wir auch immer zu vermitteln, weil wir halt dann auch Anfragen hatten, wo es dann um extreme Situationen ging und wo man so ein bisschen die Bildungsinitiative als Streitschlichter herholen wollte. Und das sind halt Dinge, die wir dann auch klar kommunizieren, dass das nicht unsere Aufgabe ist, sondern dass wir einfach versuchen, langfristig durch diese Sensibilisierung und Aufklärung dafür sorgen wollen, dass sich dann langfristig auch in bestimmten Bereichen einiges verändern kann, weil die jungen Menschen von heute sind diejenigen, die später beispielsweise in der Politik sitzen werden und dann die Entscheidungsgewalt haben. Und wenn dann so früh wie möglich eine Sensibilisierung und Aufklärung stattgefunden hat, dann gehst du auch ganz anders an das Thema Rechtsextremismusbekämpfung, Rassismusprävention, dann geht man ganz anders an diese Themen ran. Und das meine ich mit zukunftsorientierter Arbeit, langfristig dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft verändern kann. Die jungen Menschen von heute sind die PolitikerInnen von später. Und da muss man dann halt so früh wie möglich ansetzen. Es wird sehr lange dauern, aber ich denke, dass es von Generation zu Generation besser werden kann. Und das sind so die Visionen, die wir haben, dass wir einfach, also und die Bildungsinitiative ist im besten Fall ein Projekt für immer. Es ist ein Projekt, kein Projekt, welches kurzfristig angedacht ist, welches nach 2, 3 Jahren enden soll, sondern ein Projekt für immer, weil Rassismus auch immer ein Problem dieser Gesellschaft sein wird. Und jetzt muss man einfach nur gucken, dass es sich einfach bessern kann in verschiedenen Bereichen, dass eine Sensibilisierung beispielsweise in Behörden irgendwann stattfinden kann, dass werdende PolizistInnen in der Ausbildung auch sensibilisiert werden, dass irgendwann ein Thema wie Racial Profiling nicht mehr so ein großes Thema ist, wie es heute ist. Das sind halt Dinge, es gibt halt sehr viele Bereiche, an die man anknüpfen kann, und das versuchen wir. Und das, wir sind da auch nicht die Einzigen, die das machen. Und ich denke, dass dadurch, durch diese Arbeit, sich langfristig einiges ändern kann. Und das sind die Visionen, die wir haben, dass es einfach von Generation zu Generation besser werden kann. Und ich bin ganz ehrlich, dieses Gefühl habe ich auch. Also wenn wir wohnen teilweise auf Podiumsdiskussionen oder Workshops oder generell anderen Veranstaltungen an Schulen eingeladen und da einfach diese Bereitschaft zu sehen von jungen Menschen, wie interessiert sie sind und wie wichtig sie es auch empfinden, dieses Thema zu thematisieren und dahingehend was zu tun. Also das beste Beispiel ist immer eine Schule in Erlenbach, die erwähne ich immer sehr gerne, die uns zu einer Podiumsdiskussion eingeladen hat. Und dann bin ich mit Serpil zu dieser Podiumsdiskussion gegangen und also bis hin zur Technik wurde alles von den SchülerInnen organisiert, das einfach auch zu sehen, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, sowas zu machen und dann das aber auch sehr gerne machen und dann auch mit der Motivation, die sie haben. Und dann sitzen wir in der Aula auf der Bühne und haben vor uns 50, 60 Stühle und denken uns, wow, so viele interessierte SchülerInnen. Und dann erfahren wir, das waren nur die Klassensprecher und Klassensprechervertreter und die gesamte Podiumsdiskussion wurde in jedem Klassenraum über Audio ausgestrahlt und alle haben das quasi mitverfolgt. Und dann aber auch die Fragen zu sehen auf der Bühne von so jungen Menschen, wo ich mir denke, wow, damals habe ich mich nicht mal getraut, solche Fragen zu stellen. Und dass jetzt einfach diese Fragen dann auch nicht mehr diese einfachen Standardfragen sind, sondern dass man wirklich sagt, was können wir tun, was können wir dagegen tun in der Schule, außerhalb der Schule, wie können wir euch unterstützen, wie können wir ein Teil der Bildungsinitiative sein. Das zu sehen ist ist einfach, gibt so viel Hoffnung und zeigt einfach nur, dass die Arbeit, die auch andere vorher schon gemacht haben, aber dass das eine Arbeit ist, die einfach Früchte tragen kann. Und dann hat die Schule, nachdem wir weg waren, hat sie uns irgendwann wieder eingeladen. Dann sind wir, glaube ich, nach 2 Monaten wieder hin. Und in der Zwischenzeit wurde ein Spendenlauf gemacht mit SchülerInnen. Und diese eine Schule in Erlenbach hat über 10.000 Euro für die Bildungsinitiative gesammelt. Und das alleine zu sehen, wie sie sich einsetzen, was sie alles organisieren und wie wichtig sie das auch finden. Und dass sie dann aber auch nicht locker lassen und sagen, nee, wir wollen das aber als SchülerInnen machen und dann machen wir das auch. Und dass einfach ein Nein beispielsweise von LehrerInnen dann nicht ausreicht oder dass LehrerInnen sagen, ja, dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit. Aber irgendwie dann auch in der Freizeit zu sagen, ich investiere meine Freizeit gerne in diese Sache und will was dagegen tun, dass ist eine Sache, die gibt sehr viel Hoffnung und zeigt mir auch, dass diese Vision, die wir haben, irgendwann auch umgesetzt werden können.
Ja, ich denke auch, da hat sich schon jede Menge getan, dass wir heute auch über diese Themen ganz anders sprechen können, die Wörter dafür haben. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, was du ja auch gesagt hast, dass man auch junge Menschen auch empowert, über diese Sachen zu sprechen, dass man ihnen die Werkzeuge an die Hand gibt, das zu benennen, weil es ja auch oftmals eine dieser Hürden ist, dass eben auch Menschen, die negativ von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, oft nicht die Stimme oder nicht die Worte oder die Kraft dafür haben, das auszusprechen. Und von daher ist es ja auch wertvoll, dass man da auch Bühnen gibt und Wörter an die Hand gibt und Unterstützung, zu sagen, okay, man ist halt nicht alleine, es ist ein flächendeckendes Problem und es ist auch nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass du diskriminiert wirst. Es ist die Schuld unserer Gesellschaft, die da einfach ein Problem hat, ganz einfach. Ja. Und genau, wenn wir da auch gerade bei diesem Gedanken sind, dann ist das ja auch ein totales Bildungsthema. Es geht immer um Bildung, es ist ein Thema, wo man sich auch bilden muss. wo man auch viel Neues erfährt, was man jetzt nicht allein auf quasi, was ich auch immer so dachte, ja, das kann man so auf gesunden Menschenverstand und so auf Erfahrung aufbauen. Nein, ich glaube, da braucht es auch antirassistische Bildung. Es braucht Bildung über dieses Phänomen Rassismus. Und vielleicht jetzt die Leute, die sich jetzt interessieren für das Thema, gerne mehr erfahren wollen, weil wir jetzt natürlich immer nur Themen so ein bisschen anschneiden können und die jetzt vielleicht nicht die Chance haben, weil sie vielleicht keine SchülerInnen mehr sind oder nicht an der Schule sind, wo das so thematisiert wird, also die nicht die Chance haben, einen Workshop bei euch miterleben zu dürfen und dazu können. Hast du Tipps, wie man sich zu dem Thema bilden kann?
Social Media, ein großes Thema, Medien, die ich konsumiere, ein Riesenthema. Man muss genau gucken, was für Medien ich konsumiere. Und da gibt es wirklich, also selbst wenn man Initiativen und Organisationen wie unseren folgt, dadurch lernst du halt schon viel. Also wir versuchen auf Social Media auch viele, viele Dinge einfach auch zu definieren und dann auch Wissen zu vermitteln. Und das tun sehr viele Organisationen. Es gibt die Bildungsstätte Anne Frank beispielsweise, die dann auch zu bestimmten Gedenktagen zum Beispiel dann auch größere Postings macht, um sich darüber zu informieren. Und dann auch durch unsere Arbeit, also was man dann in Zukunft auf jeden Fall bei uns erfahren wird, ist, unsere Website wird gerade neu konzipiert und dort werden wir dann quasi auch unsere Angebote beziehungsweise die Workshop-Themen, die wir haben, dann auch nochmal beschrieben und detailliert beschrieben, dass man dann genau weiß, okay, erstmal, was ist ein Workshop der Bildungsinitiative und was hat, wie kann ich mich dann privat im Privaten mit diesen Themen selbst auseinandersetzen? Und da wird es dann Literaturempfehlungen beispielsweise geben. Und Literaturempfehlungen, die ich immer gebe, ist also Mohammed Amjahid, also der weiße Fleck. Ich erwähne es wirklich sehr oft, aber es ist für mich ein Buch, was für mich so ein, auch so eine Art, gewisse Art und Weise von Allrounder ist, was sehr viele Aspekte thematisiert. Und da geht es einfach darum zu gucken, okay, welche Literatur kann ich lesen und wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine ersten Berührungspunkte mit diesem Thema auch kriege. Wenn ich jetzt sage beispielsweise, ich habe noch gar keine Informationen, da kann mir gar nicht vorstellen, was ein Workshop beinhalten soll. Das sind halt die Dinge. Und es gibt ja auch sehr viele Workshop-Angebote auch außerhalb der Schule. Das heißt, man kann auch Workshops besuchen von diversen anderen Organisationen. Und da ist Google immer so das beste Mittel heutzutage. Also ich kenne keine Stadt, in der das nicht, also zumindest in der Nähe, in der Umgebung, in der man wohnt, findet man immer Organisationen, die antirassistische Bildungsarbeit machen und Workshops fernab von der Institution Schule anbieten. Und auch wir als Bildungsinitiative werden genau dies anbieten. Das heißt, die Räumlichkeiten waren für uns ausschlaggebend für diese Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und die können dann in diesem Jahr endlich dann auch umgesetzt werden, dass es dann hier Präsenzworkshops in unserer Bildungsinitiative vor Ort geben wird, wo man nicht unbedingt SchülerIn sein muss, sondern dass es dann auch keine Altersgrenze gibt, sondern alle, die dann gerne einen Workshop hier genießen wollen, können dies dann auch kostenfrei genießen. Das ist unser Plan. Und was wir als Bildungsinitiative ab dem 19. März wieder machen werden, ist, wir haben zu jedem 19. des Monats haben wir eine Abendveranstaltung hier in der Bildungsinitiative, wo es genau da auch verschiedene Vorträge geben wird zu verschiedenen Themen. Und was wir jetzt beispielsweise am 19. Dezember hatten, war ein Vortrag zu den neuen rechten Strukturen. Und für mich mega interessant und auch zu wissen, okay, wie agieren vor allem auch Parteien wie die AfD etc. Wie können sie so erfolgreich sein, wie sie sind? Wie versuchen sie neue WählerInnen zu motivieren, für sie zu wählen? Und da ist jetzt genau da ist auch ein Aspekt von uns, beziehungsweise einer der Ziele, die wir haben, ist quasi immer am 19. des Monats mit einer Abendveranstaltung vor Ort dann auch einfach Wissen zu vermitteln. Und wie gesagt, wir werden auch hier, vor allem wenn es um Literatur geht, haben wir ein Bücherregal hier, was jetzt noch in nächster Zeit ordentlich ausgestattet wird, wo man dann auch hierher kommen kann und dann sich Literatur einfach mal ansehen kann und Literaturempfehlungen mitnehmen kann. Und das sind halt Dinge, die wir als Bildungsinitiative zumindest für die Leute hier in Hanau und aus der Umgebung anbieten können. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele gute Organisationen, die das schon vor der Bildungsinitiative gemacht haben. Es wird auch viele Organisationen geben, die es auch nach uns irgendwann geben wird, die sich neu gründen werden und da einfach die Angebote vor Ort einfach wahrnehmen Und in Zeiten von Internet gibt es auf jeden Fall auch einige Medien, die man konsumieren kann, um da schon mal den ersten Berührungspunkt oder sich einfach mehr Wissen anzueignen zu diesem Thema.
Genau. Da gibt es auf jeden Fall einiges. Muss man natürlich auch immer schön kritisch sein, weil gerade im Internet sind natürlich auch viele, viele seltsame Dinge unterwegs. Das ist, denke ich, auch ein Punkt. So. Vielleicht noch mal kurz vor Schluss. Du hast auch so einen Nebensatz angedeutet, relativ zu Beginn, dass ja nicht nur Schülerinnen und Schüler eure Zielgruppe sind, sondern auch Eltern von betroffenen Kindern, insbesondere auch Mütter beispielsweise. Was bietet ihr denn für die an?
Genau, also das ist eine Sache, die Serpil und Unva, unsere Gründerin, für sie ist es ein großes Anliegen, dass wir das dieses Jahr umsetzen. Und auch dafür waren die Räumlichkeiten ausschlaggebend. Wir werden eine Beratungsstelle für Eltern, hauptsächlich für Mütter, hier vor Ort anbieten in der Bildungsinitiative, wo wir dann auch Expertinnen bereitstellen werden und wo auch Serpil mit ihren Erfahrungen quasi auch hier zur Seite stehen kann. Wir wollen einfach eine Anlaufstelle genau für diese Person sein und die unterstützen da gerade, wo Unterstützungsbedarf herrscht. Das heißt, es muss nicht ausschlaggebend etwas mit der Institution Schule zu tun haben, wobei es auch genau darum zum Teil gehen soll. Das heißt, die Erfahrungen, die man als Elternteil mit Schulleitung, mit LehrerInnen quasi macht, weil das sind die Erfahrungen, die Serpil quasi in ihrer Vergangenheit gemacht hat. Sie wusste, okay, mein Sohn macht diese rassistischen Erfahrungen in der Schule und als Elternteil willst du dich dann natürlich mit der Schule zusammensetzen und sagen, hey, warum, was ist das Problem? Und wenn dann halt vor allem, das ist halt die traurige Realität, in vielen migrantischen Familien herrscht dann eine gewisse Art von Sprachbarriere, vor allem in den älteren Generationen. Und dort kommt es dann sehr oft vor, dass man von Schulleitungen und von LehrerInnen nicht wirklich ernst genommen wird, in eine Schublade gesteckt wird. Und da einfach zu sagen, selbst wenn die Schule euch nicht weiterhelfen kann, beziehungsweise man sich nicht mit euch an einen Tisch setzen will, könnt ihr zu uns kommen und wir können gucken, wie wir euch unterstützen können. Und da geht es dann auch um Dinge wie einfach zu wissen, was sind denn die Rechte deines Kindes in der Institution Schule. Das wissen sehr viele auch nicht. Vor allem, wenn es dann nach der Grundschule darum geht, auf welche weiterführende Schule darf mein Kind gehen mit seinen Voraussetzungen, mit seinen Noten. Und auch da wissen sehr viele Eltern nicht, was dürfen die eigentlich, wo dürfen die eigentlich hingehen? Erfüllen sie die Voraussetzungen? Und was sind vielleicht die Gründe, warum man bei der einen oder anderen Schule nicht angenommen wird, obwohl man Einserschüler ist? Und das sind halt die Dinge, da auch die Eltern einfach zur Seite zu stehen, eine Anlaufstelle zu sein. Und das sind die Dinge, die dieses Jahr dann auch umgesetzt werden. Also wie wir merken, für dieses Jahr hat sich die Bildungsinitiative sehr viel vorgenommen. Aber wie gesagt, die Räumlichkeiten waren dafür ausschlaggebend. Die konnten wir erst letztes Jahr im November eröffnen. Das heißt, wir sind seit 2 Monaten sind wir erst eröffnungsbereit, sage ich mal. Wir sind noch so ein bisschen mitten in der Einrichtung. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Das Büro wird eingerichtet, aber wir haben auf jeden Fall seit November jetzt einige Präsenzveranstaltungen hier gehabt und viele auch Gruppen hierher eingeladen. Und das ist das, was wir für dieses Jahr dann auch vorhaben, dann einfach eine Anlaufstelle zu sein und in Bereichen, wo wir mit unseren Erfahrungen oder mit den Expertinnen, die wir bereitstellen, nicht weiterhelfen können, können wir dann zumindest ein sicheres Gefühl geben und sagen, wir sind gut vernetzt und können aber zumindest jemanden finden, der dir weiterhelfen kann in dem Punkt. Und davon lebt die Arbeit, von der Vernetzung, dass in den Bereichen, die nicht zu unseren Aufgabenbereichen zählen, beziehungsweise wo wir nichts liefern können, zu sagen, wir kennen aber Leute, die euch weiterhelfen können und damit sich Eltern auch nicht alleingelassen fühlen. Und das werden wir auch dieses Jahr endlich an Land bringen.
Ja, also ihr habt euch auf jeden Fall einiges vorgenommen für dieses Jahr. Dafür wünsche ich natürlich nur das Beste, ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Dankeschön. Durchhaltevermögen. Und du kennst das Spiel ja schon von vor einer Stunde. Hast du noch irgendein Wort zum Abschluss, irgendwas, was du noch mitgeben willst? So, hier wäre nochmal der Platz, die Zeit dafür.
Ja, auch hier kann ich nur sagen, kommt auf uns zu. Ja, die Bildungsinitiative Ferhat Unvar braucht Unterstützung und das in vieler Art und Weise. Die finanzielle Unterstützung ist aus der solidarischen Zivilgesellschaft und von KooperationspartnerInnen ist das, was uns am Leben hält. und was dafür sorgt, dass wir die Räumlichkeiten hier überhaupt anmieten konnten. Das gehört natürlich auch immer dazu. Das heißt, man kann uns natürlich immer finanziell unterstützen. Man kann aber auch immer ein Teil der Bildungsinitiative werden, das möchte ich hier auch erwähnen. Vor allem auch an junge Leute, die sagen, ich möchte ein Teil der Bildungsuni werden und möchte die mit unterstützen, mit den zeitlichen Kapazitäten, die ich habe. Kommt sehr gerne auf uns zu. Und wie gesagt, für Kooperationen aller Art kann man uns kontaktieren. Und auch wenn man uns nur eine liebe Nachricht schreiben will, darüber freuen wir uns natürlich auch immer sehr, wenn wir nette Worte bekommen. Die E-Mails laufen hauptsächlich über mich, deswegen freue ich mich da am meisten drüber, wenn dann mal eine Anfrage ist, wo es nicht immer um Arbeit geht, sondern wo wir einfach mal liebe Worte kriegen, die ich dann immer an die Gruppe hier weiterleiten kann und sagen kann, die Leute wissen von uns und wünschen uns ja viel Kraft und stehen uns zur Seite. Und das kann ich nur weitergeben. Die Bildungsinitiative ist trotz allem, trotz all den Dingen, die wir in diesem Jahr, ein Jahr erreichen konnten, sind wir noch am Anfang, bin ich der Meinung. Wir gucken jetzt, dass wir unsere Bildungsinitiative professionalisieren, immer weiter und für Struktur schaffen und ja, noch mehr anbieten können. Und für uns war das der erste Anfang.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir auch genommen hast, für die Arbeit, die ihr leistet. Das geht natürlich auch an deine KollegInnen. Die sind natürlich da auch mit angesprochen und nicht nur mit gemeint, sondern auch ganz, ganz persönlich quasi Grüße ins Unbekannte sozusagen. Das heißt, wir würden uns aber an diesem Punkt wirklich verabschieden. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal nochmal für den dritten Teil zusammenkommen, aber für dieses Mal soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, und wir bedanken uns natürlich auch beim Adriano für die technische Leitung dieses...
Bester Mann.
Ja, aber wirklich. Genau.
Vielen Dank auch nochmal an ihn. Also ja. Super.
Ja, sonst das steht und fällt auch mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für alle, die das hier möglich gemacht haben und unterstützt haben auf die eine oder andere Art und Weise. Und genau, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.